Sanus.
Keine Ahnung.
Mit Klaus Kosanowski.
Willkommen, liebe Hörer. Willkommen, Klaus, zu deinem Podcast Standardantwort, keine Ahnung.
Hallo, Julia.
Heute ist der 11. Oktober im Jahre des Herrn 2020. Der Irrtum. Normalerweise ist der Irrtum eine Sache, die uns nicht lange aufhält. Wird er festgestellt, so ist er auch schon beseitigt. Denn wer einen Irrtum erkennt, kann ihn aufklären oder auch nicht. Der Irrtum ist also eine Angelegenheit, die im alltäglichen Leben nicht weiter auffällt und keine Sache ist, die einen lange beschäftigt. Man beschäftigt sich viel mehr mit den Folgen des Irrtums als mit dem Irrtum selbst. Was aber, wenn man sich auf einmal in einer sozialen Situation befindet, in der der Irrtum die Regel und nicht die Ausnahme darstellt? Wenn auf einmal Aufklärung nicht nur fast unmöglich, sondern auch noch zwecklos erscheint, da man nicht mehr weiß, wozu die Aufklärung dient. Und wenn darüber hinaus auch noch jeder einen berechtigten Einwand geltend machen kann, dass seine Sicht der Dinge nun auch nicht weniger relevant, auf Fakten beruht oder gründlich recherchiert ist. Über so eine Welt möchten wir heute sprechen und uns fragen, wie können wir verlässliche Verbindlichkeiten herstellen, wenn man sich nicht als allererstes über alle Irrtümer der Bedingungen und Ziele des Anliegens gegenseitig aufklären und diese feststellen kann. Klaus, was sind deine Ideen dazu?
Ja, also das ist eine schöne Einleitung. Also, dass wir uns nicht so sehr mit dem Irrtum beschäftigen, sondern nur mit den Folgen des Irrtums. Und das, ja genau. Und dass wir meinen, also wir sollten, also wir sind hoch, wir sind damit beschäftigt, so Irrtümer aufzudecken. Und das kann ja, wann kann es gut klappen, wann kann es nicht so gut klappen? Also, wann klappt es gut? Also stell dir vor, ich würde dich um Rat fragen. Ich sage, Julia, kannst du mir bei irgendeiner Akustiksache helfen oder so? Oder kannst du mir da mal was sagen? Kannst du mir da mal was erklären? Wenn ich dich also anspreche, also mhm. an dich die Bitte oder sagen wir auch von mir aus auch die Forderung richte, dann kannst du, dann würdest du wahrscheinlich nicht zuerst, du würdest wahrscheinlich in dem Augenblick sozusagen eine Sicherung einbauen, indem du sagst, ich weiß da eigentlich auch nicht alles oder sowas. Du wirst ganz schnell so ein Disclaimer vorweg schicken. Das wirst du ganz schnell tun. Du wirst sagen, ja, so genau weiß ich das auch nicht, aber. Und jetzt auf einmal wäre, wenn jetzt unserem Gespräch jemand zuhören würde, dann könnte dich jemand auf deine Irrtümer aufmerksam machen. Leicht. Dann könnte er sagen, Julia, ja, das stimmt so nicht, weil. Mhm. Und jetzt kannst du ja schlecht einfach anderer Meinung sein, weil du ja schon den Disclaimer vorweggeschickt hast. So genau weiß ich das auch nicht. Also wärst du in so einer Situation leichter fähig, deine Irrtümer einzusehen, weil du ja auf der Basis von Irrtum sprichst. Und genau das wiederum würde ja die Zuverlässigkeit der Informationssituation, die zuverlässige Information gar nicht behindern. Gerade weil du ja Irrtum einräumst, kannst du mich beraten. Also du könntest mir was erklären. Nicht vollständig, aber das kannst du ja sowieso nicht. Vielleicht nicht immer richtig, aber auch das geht ja nie immer. Aber darauf kommt es interessanterweise gar nicht an, sondern es kommt darauf an, dass jetzt, wenn, sagen wir, eine Beratung erfolgt, und wenn Lücken bleiben, wenn Ungereimtheiten bleiben, wenn Widersprüche zurückbleiben, die dann aufklärbar sind. Ne? Ja. Also stell dir vor, du berätst mich und wir können davon ausgehen, dass du sozusagen, dass dieser Disclaimer auch dann in der Kommunikation enthalten ist, wenn du ihn nicht explizit ausgesprochen hast. So funktioniert ja gerade. Ich wende mich an dich und sage mit einer Bitte und sage, kannst du mir das erklären? Dann erklärst du es mir. Und jetzt würde ich mich an jemand anders wenden mit der gleichen Bitte und würde jetzt wiederum eine Auskunft erwarten. Ich habe das mal gemacht, als ich mich bemüht habe, darum eine Heizung zu kaufen. Da habe ich genau das Spiel gemacht. Ne? Und dann habe ich von jemandem, da habe ich die gleiche Frage, also an einen Dienstleister gerichtet. Und dann habe ich wieder eine Antwort bekommen, die passt nicht zusammen. Und dann habe ich mich an den ersten wieder zurückgewendet mit einer anderen Antwort als Einwand. Und dann hat der, und dann habe ich den auf seine Widersprüche aufmerksam gemacht, auf die Ungereimtheiten. Und ich habe immer wieder dieselbe Erfahrung gemacht. Die können, also, weil sie etwas zu verkaufen haben, sagen sie am Ende, wenn sie nicht weiter wissen. Der Verkäufer sagt immer nur, ja, das muss der Kunde dann wissen. Oder das, ne, es kommt dann auf den Kunden an, was der haben will.
Ja.
Ne? Aber wenn ich es wissen müsste, wenn ich es am Ende wissen muss, dann brauche ich keinen Berater.
Ja, genau.
Aber das, die sind immer mit dieser letzten Ausrede gekommen, weil sie
aber das ist so, weil sie was verkaufen müssen.
Genau, sie können den Disclaimer
nicht machen.
Genau, wenn das aber wegfällt, der, sagen wir, die Verkaufssituation, also ich würde mich also an dich wenden, dann, wenn du in keiner Rechtfertigungsposition bist, dann könntest du ganz leicht deine Irrtümer einsehen. Da könntest du sagen, da könntest du dich drüber beugen und würdest sagen, ja, stimmt, habe ich so nicht gesehen oder wusste ich nicht oder interessant. Oder du wirst sagen, naja, vielleicht auch nicht oder wie auch immer. Aber in dem Augenblick lässt sich Irrtumsaufklärung oder Aufdeckung, sagen wir, betreiben. Das klappt relativ gut. Das klappt dann nicht gut. Erstens, wenn Rechtfertigungssituationen im Spiel sind oder Rechtfertigungsnotwendigkeiten im Spiel sind, die dann irgendwelche Konsequenzen haben. Und
also zum Beispiel im Job oder so. Oder
der Verkäufer. Der Käufer, der muss sich rechtfertigen dafür, dass er etwas verkaufen kann gegenüber seinem Chef. Beispielsweise, dass er dann sagt, ich habe verkauft. Und deshalb kann der nicht zu mir sagen, mein Produkt ist mangelhaft.
Ja, okay, aber kann man das nicht auch aufweiten in alle Situationen, in denen man sozusagen in die Verlegenheit kommen könnte, in Verantwortung gezogen zu werden?
Ja, im Prinzip ja. Also zunächst, der Verkäufer sagt dann nicht, sein Produkt ist mangelhaft oder fehlerhaft oder unvollkommen. Das wird er nie sagen. Sondern er wird dann immer sagen, mein Produkt ist in Ordnung, aber es ist dann für dich nicht geeignet, weil du was anderes willst. So, du willst, ne? Das ist dann so die Ausrede, die der immer hat. Es kommt dann darauf an, was der Kunde will, und dann muss ich sagen, was ich will. Aber das ist ja genau meine Situation. Wenn ich ja wüsste, was ich will, brauche ich ja keinen Berater. Ne? Ich brauche ja einen Berater, weil ich eben nicht genau wissen kann, was ich will. Ich kann das überhaupt nicht wissen.
Ja.
Und dann, es gibt noch eine zweite Situation, wo Irrtumsaufklärung fast nicht funktioniert oder fast nie. Und genau das ist bei Social Media der alltägliche Fall beispielsweise. Das ist nämlich der Fall, wo die ungebetene oder unerwünschte Einmischung passiert. Ne? Also die ungebetene Belehrung. Also wenn jemand zu dir einfach kommt und sagt, ich weiß es aber besser, und rennt dir hinterher. Also dann wirst du den abwimmeln. Dann wirst du sagen, also kann ja sein, dass du es besser weißt, aber das ist jetzt hier nicht so wichtig. Also die ungebetene, unerwünschte Aufklärung, du kennst das von deinen Eltern und so etwas. Oder du kennst das von Arbeitskollegen. Ne? Nicht möglich.
Genau. Nee, mir fällt ja gerade eine lustige, witzige Situation ein, die Stefan passiert ist. Auf der Straße wurde er angesprochen. Tatsächlich bei uns vom Haus, auf der Straße, von einem Nachbarn, den wir quasi nur vom Sehen kennen. Also wir wissen nicht, wie der heißt, oder wir wissen gerade so, wo er wohnt. Und da hatte ihn angesprochen, von wegen, da ging es dann um diese Demonstration in Berlin wegen der Maske und so. Und dass das ja wohl mehr Leute waren, als in den Medien irgendwie berichtet wurden. Und Stefan wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Also der hat ihm da einfach so das so hingeknallt, und er hat dann nur gesagt, ja, nee, sehe ich anders. Und dann sagt er nur, ja, du bist ein armer Mensch. Und er hat dann gesagt, ja, komm, geh.
Ja, genau.
Also das ist ganz absurd. Aber genau, also so in so einer Situation, da würde sich jeder fragen, was willst du eigentlich jetzt von mir? Was soll das?
Lass mich in Ruhe oder so, oder man geht weg oder, ne, genau. Ne? Also die ungebetene oder unerwünschte Belehrung oder so etwas, das lässt keine Irrtumsaufdeckung zu. Fast nicht. Also es gibt ganz wenige Fälle, wo das trotzdem klappen könnte. Weil etwas anderes kommuniziert wird. Ne? Es wird ja genau diese Zudringlichkeit eigentlich kommuniziert in dem Fall. Und es ist genau diese Zudringlichkeit eigentlich, die sozusagen dann die Widerspenstigkeit.
Ja, man muss sich immer fragen, was geht es dich an?
Ja, oder diese ungebetenen Ratschläge eben, ne, oder so etwas. Ne? Kommuniziert wird dann nämlich nicht die Wahrheit, sondern kommuniziert wird dann die Zudringlichkeit. Und so. Und genau das macht widerspenstig. Das hat meine Mutter immer wieder vorgeworfen. Ich würde ja keinen Rat annehmen. Ich würde keinen Rat annehmen wollen. Ich hab immer gesagt, renn mir doch nicht, lass mich doch in Ruhe. Ja, lass mich doch in Ruhe. So, ne? Und das hat sie nie verstanden. Nie, ihr ganzes Leben nicht. Ihr ganzes Leben. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, du machst ja doch immer, was du willst. Ich sage, ja, und du? Ja, machst du denn, was ich will? Du hörst ja nicht auf das, was man dir sagt. Ich sage, doch. Aber du verstehst, wovon ich rede. Ne?
Es ist ganz kurz zu den Bedingungen. Also, aber du hast eben als erstes von diesem Disclaimer erzählt. Also wenn ich jetzt sage, ich weiß es auch nicht so genau. So einen Satz könnte ich zum Beispiel im Job nicht machen. Also wenn ich im Job
manchmal sage, schon, doch. Doch,
es kommt drauf an. Es kommt drauf an, aber in der Regel ist es aber so, dass ich ja eigentlich meine Expertenposition oder Beweis stellen muss, dass ich
bin
der Experte und ich weiß am Ende des Tages, wie es läuft, und andere nicht.
Ja, aber wenn du sozusagen nicht zuständig bist und trotzdem Antwort geben kannst, dann kannst du das machen. Dann kannst du sagen, ich verstehe jetzt von Betriebswirtschaft nicht so viel, aber. Ja. Und dann kannst du sagen, aber, wenn du nach betriebswirtschaftlichen Problemen gefragt wirst. Na, ich verstehe ja, ich konnte das in der letzten, die letzte Stelle, die ich hatte, hatte ich das auch mit dem Chef, da habe ich dann über die Marktsituation gesprochen. Ich habe dann immer gesagt, also ich habe dann gesagt, ich weiß das nicht besser, habe ich zu ihm gesagt. Ich sage nur, ich kenne den Markt nicht. Ich kenne den Markt nicht, aber wie ist das denn so und so? Und dann hat er mir Antworten gegeben und wo ich dann nachgefragt habe. Und er merkte dann, ich weiß es ja eigentlich gar nicht besser. Ich wollte es auch gar nicht besser wissen, aber ich habe ihn dann auf seine Widersprüche aufmerksam gemacht. Und dann hatte er dann, wir konnten uns dann einfach nur so vertragen, dass ich dann gesagt habe, naja, ich weiß es ja nicht besser. Warum? Ich verstehe den Markt ja nicht. Ne? So. Aber überzeugen konnte er mich auch nicht. Aber es war auch okay. Es war nicht weiter schlimm. Nee.
Es war nicht weiter schwierige Mitarbeiter.
Nee, es war auch völlig unproblematisch, also, ne, weil er war der Chef und er hat dann gesagt, wie es laufen soll und bitte, also dann soll er es tun, überzeugt hat er mich nicht, aber es war dann ja auch egal, also ist dann ja auch nicht wichtig, also darauf kommt es dann eben auch nicht an und so, aber schlimm wird es immer dann, wenn du jetzt, du bist zuständig und jetzt musst du Antwort geben und dann findest du immer eine Ausrede und dann klappt auf Irrtumsaufdeckung fast nicht und dann passieren dann in Unternehmen ganz schnell Machtkämpfe. Und dann passiert ja diese Rivalisierungskonkurrenz. Das ist ja genau das Schlimme. Ne? Dann, wenn die Irrtümer nicht aufgeklärt werden können, weil jeder eine Rechtfertigungsposition hat und die kommt ja auch dadurch zustande, die Rechtfertigungsposition, weil ja die Beteiligten sich auch gegenseitig Rechte überhändigen. Das ist es ja. Auch dein Chef, auch im sozusagen, ich nenne das so im Mikrobereich des Handelns, also in der Interaktion, auch dein Chef überhändigt dir einfach Rechte. Ja. Das merken wir manchmal gar nicht, weil das ja mehr oder weniger selbstverständlich ist, also das Recht zum Beispiel auf Widerspruch oder das Recht, das geben wir uns ja gegenseitig. Und dann, wenn jeder dann eine Rechtfertigungsposition hat und auch legitimerweise hat, ne, also du musst die nicht mehr erobern, sondern die wird dir auch noch geschenkt, mehr oder weniger, kampflos, ja. ist ja ganz häufig so. Ja. Dann ist Irrtumsaufdeckung fast nicht möglich. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, weshalb in Unternehmen dann auch darunter so gelitten wird. Weshalb, ich glaube, dass das am meisten stresst. Für den Stress, du wirst ständig, weil du ja ständig psychisch sozusagen mit Dingen befasst bist, die du eigentlich nicht aushältst. Nämlich diese Zudringlichkeit. Das ist genau das, was wir dann merken.
Aber auch die Intransparenz. Also Wissen, nicht zu wissen, wie Entscheidungen zustande kommen. Man beschäftigt sich nur noch mit den Wirkungen auf einen selber, die man mitbekommt oder die man beobachten kann. Ganz gutes Beispiel, diese Kurzarbeitsgeschichte, wo dann das Unternehmen ringt mit den Zahlen und versucht irgendwie wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen. Und dann werden auf einmal Entscheidungen getroffen, wo du eigentlich nicht genau weißt, wie die zustande kommen überhaupt. Also, und das macht einen schon kirre, dass man dann sich fragt, auf welcher Grundlage ist das denn? Und ist das überhaupt, weil es erscheint oft einfach nur widersinnig.
Ja, genau. Oder willkürlich oder überhaupt nicht plausibel und so. Genau, Blackbox. Ne? Du weißt eigentlich gar nicht, was da rauskommt. Also du weißt nur, was da rauskommt, aber was da drin vor sich geht, das weißt du halt nicht. Ne? Diese Intransparenz, ja, genau. Und das führt dann auch so zu so Ohnmachtsgefühlen. Ja. Aber du musst ja sehen, auch die Geschäftsführung, die haben ja dasselbe Problem.
Ja, das stimmt.
Das ist nicht so, dass die sozusagen alles durchschauen, die schauen das eben auch alles nicht. Daher kommt das ja. Also das heißt, wir alle sind sozusagen in Blackboxes verwickelt. Daher kommt das. Und das scheint mir eben dadurch zu kommen, dass wir eben alle sozusagen im Unternehmen, im Alltag, in der Familie, in der Nachbarschaft, überall haben wir Rechtfertigungspositionen, die wir uns gegenseitig überhändigen. Oh, dann haben wir für alles ein Argument, für alles eine Ausrede. Und dann kann Irrtumsaufdeckung nur schwer funktionieren. Ne? Deshalb sind ja auch gerade solche Gespräche, wo das gelingt, hochinteressant. Die haben hohe Faszinationsgehalt, wo sozusagen die, wo die, wo entlang von Irrtümern gesprochen wird. Also in der Wissenschaft die ideale wissenschaftliche Gespräch ist ja die, dass die Hypothese aufgestellt wird und dann sozusagen Hypothesen, also das Ratespiel, sozusagen die Hypothesen diskutiert werden. Das ist ja ein reines Ratespiel, aber das hat hohen, faszinierenden Charakter, eben weil man ganz leicht Irrtum, weil du ja nichts anderes tun kannst als Irrtümer einsehen, weil das ist ja der Sinn der Hypothesenbildung beziehungsweise der Prüfung. Also welche Hypothese wird der Prüfung zugeführt im Labor oder so? Na, welche eigentlich? Und deshalb ist gerade die Diskussion um die Hypothese hochfaszinierend. weil du ganz schnell Positionen räumst, weil du ganz schnell Einwände zulässig machst von einem anderen, ne? Weil du dir die Widersprüche zeigen lassen kannst, weil du dir die logischen Ungereimtheiten zeigen lassen kannst. Genau.
Aber das ist alles immer quasi eine Spezialposition, wo sich alle einig sein können, dass man einfach noch nicht viel weiß.
Ja, genau. Also
wenn das nämlich nicht so ist, wenn dann nämlich schon Statistiken existieren und irgendwelche Voruntersuchungen und so weiter, dann wird's halt interessant, weil dann geht es nämlich darum, wer liest das jetzt richtig. Also wer macht die richtigen Schlussfolgerungen aus den Daten und so weiter und so fort. Und dann hast du halt dann eben diese Situation, dass es dann auf einmal Experten gibt, die so sagen und Experten sagen, die sagen anders.
Spätestens dann, wenn jemand kommt, so ist es richtig oder so. Ne? Und dann auch noch unaufgefordert. Ne? Dann hast du ganz schnell, aber so im Gespräch sozusagen der Hypothesenbildung, beziehungsweise sagen wir im Gespräch, das Hypothesen prüft. Mhm. Das also Wahrscheinlichkeiten unterscheidet, was ist wahrscheinlicher, was ist weniger wahrscheinlich, was ist aussichtsreich, was ist nicht so aussichtsreich oder so, ne? Bei der Prüfung. Was könnte klappen, was könnte nicht klappen, da wird ja genau die Rechthaberei ausgeschaltet.
Ja, das stimmt. Ne? Ich habe das mal gerne mit Kollegen gemacht, damals in der Uni.
Das
hat gut funktioniert.
Ja, das macht, das ist, und deshalb ist ja heutzutage so, dass also dieses Spiel, dieses Ratespiel nennen wir es mal, das ist ja genau in der alten Philosophie ganz wichtig gewesen, nämlich in der alten, also in der antiken Philosophie, die metaphysische Spekulation. Man betreibt eigentlich nur ein Ratespiel und erwartet Einwände. Mhm. Und formuliert nun seine Ratereien oder seine Vermutungen darauf, dass andere Einwände bringen können. Ne? Mhm. Also das ist ja genau das, was so in der antiken Philosophie betrieben worden ist, die bekannte Behauptung von Thales, also alles, was existiert, ist aus Wasser. Ja? Mhm. Ne? Das ist eine Abstraktion. Der meinte nicht H2O, sondern ne, der Sinn war, ich behaupte, alles, was existiert, besteht aus Wasser. Wissend, der hat das deshalb behauptet, also so ist die Idee da gewesen, wissend, dass andere Schüler oder Kollegen oder andere Philosophen darauf schon einen Einwand haben. Und auf diese Einwände hat er sich vorbereitet. Und deshalb hat er gesagt, alles, was existiert, besteht aus Wasser. Mhm. Und damit ist eine Abstraktion vorgenommen. Jetzt schauen, können andere bei der Abstraktionsleistung mithalten und auf der Ebene der Abstraktion sozusagen die metaphysische Spekulation fortsetzen. Ne? Im Unterschied zu der vorhergehenden Erzählung der Philosophen, die eben über Märchengeschichten sich unterhalten, also über Gottergeschichten und über Genealogie.
Die auch noch irgendwo eine ideelle Weisheit irgendwo vermuteten.
Irgendeine moralische Belehrung und sowas. Und der hat dann, der und diese Philosophen haben dann gesagt, so, wir abstrahieren und sagen, Wasser, alles, was existiert, besteht aus Wasser. Und dann kommt der Nächste und sagt, nein, es ist Feuer. Alles, was existiert, besteht aus Feuer. Und dann fangen die an, das zu prüfen. Und dann kommen sie auf Wasser, Feuer, was haben sie, Luft und Erde. Mhm. Das sind so die, und dann kommen sie dazu, dass alles aus diesen vier Elementen bestehen muss, aus Mischungsverhältnissen und so etwas. Mhm. Ne, und das ist gar nicht dumm, weil man über diese metaphysische Spekulation natürlich, denn die Logik wird ja nicht ausgeschaltet, also im Gegenteil, es wird nach logischer Stringenz gesucht und so etwas. Und aus diesem Grunde brauchten sie, diese Wissenschaftler, deshalb brauchten die überhaupt gar das empirische Experiment, so wie wir das kennen, das brauchten die gar nicht, weil sie sozusagen den Entscheidungsfall nicht über den Ausweg gesucht haben, ein Experiment durchzuführen, sondern sie hatten diese Entscheidungsprobleme gar nicht.
Genau, aber das bringt einen nur, das bringt einen aber nicht in allen Fragen des Lebens, sage ich mal,
nee,
weiter.
Nee, ich wollte darauf hinaus zu sagen, also dass wir für uns ist es, wir haben ja Entscheidungsprobleme und dann geht die Wissenschaft hin und sagt, nachdem wir unsere Spekulationen vollzogen haben, jetzt suchen wir nach einem Ausweg. Und der Ausweg ist das Experiment, um dann entscheiden zu können. Und das ist ja auch eine intelligente Geschichte gewesen im 17. und 18. Jahrhundert, dass sie über den Ausweg, also die Durchführung des Experiments, oder noch bis ins 19. Jahrhundert, weil sozusagen die Beeindruckung dann über die Bastelei ging. Also nicht mehr sozusagen der Sinn der Worte ist entscheidend oder so, sondern der Vorgang des Experiments.
Ah, okay. Also mit der Hypothesendiskussion konnten im Prinzip nur logische Schlussfolgerungen gezogen werden.
Ungefähr,
aber es konnte keine Entscheidung darüber gefällt werden, was nun richtig und was falsch ist.
Genau, das geht nicht.
Sind sie irgendwann auf die, Experimente-Magie gekommen.
Genau. Also genau, richtig, so kann man das sagen. Also auf die Magie, also das ist eigentlich Magie. Magie ist das ursprüngliche Wort, heißt eigentlich machen. Magie, das ist angefangen, das magische Geschehen sozusagen skeptisch zu betrachten. Das könnte man sagen, ist experimentelle Physik, Magie mit Skepsis anzusehen. Deshalb sind die ja so leistungsfähig, diese Physik. Die ist ja deshalb so leistungsfähig, weil sie eben eine hohe Methodenskepsis hat. Ne? Der Satz lautet ja, der Mathematiker würde es, also der theoretische Physiker, so heißt es ja, der schreibt eine mathematische Formel, aus der hervorgeht, dass aus A unmöglich B folgen kann. Ne? Der kann das logisch nachweisen, aus A, es ist unmöglich, dass aus A B folgt. Und jetzt kommen die Bastler und sagen, nein, dann schauen wir mal, ob das stimmt. Und dann, ne, und dann ist es ja, ne, so, ne, es ist unmöglich, die lassen sich sozusagen das Verbot gefallen, die Bastler. Die lassen sich dieses Verbot gefallen. Ne, es ist unmöglich, dass aus A B folgt. Das ist so eine Art Verbot, das kann nicht sein. Und jetzt fangen die Bastler an. Und jetzt müssen sie sagen, wenn das stimmt, dann müssen wir das ja im Experiment nachweisen können. Und dann basteln sie eben so, bis sie dann nach 30 Jahren herausfinden, na, es kann schon sein, dass aus A B folgt.
Ja, oder sie finden was raus, was sie sich nicht erklären können und basteln daraus dann eine
Ja, klar,
Theorie.
natürlich, genau. Und dann nach 30 Jahren kommen sie zu der Einsicht, dass es schon sein kann, dass aus A auch B folgen kann.
Ja.
Und dann kommt der Mathematiker und kann es beweisen. Und dann stellt er das nächste Verbot auf. Ja, deshalb sind die so leistungsfähig. Ja,
Ja,
klar.
ja,
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 klar, weil
klar.
die eben eigentlich skeptisch sind. Ne? Deshalb kannst du ja auch, haben wir gestern dieses Video gesehen von dieser Mai, wie heißt die? Mai, diese Journalistin da,
Ja,
ne?
genau.
Diese Wissenschaftskommunikation. Sie hat das schon zutreffend beschrieben, was da in der Wissenschaft passiert. Das ist hochskeptisch alles. Das ist organisierte Skepsis. Du kannst nicht einfach irgendwas beweisen. Das ist fast nicht möglich. Das ist in der Medizin so, das ist hoch angestrengt. Alles, das stimmt, was sie da berichtet hat. Aber das ist ja eben genau zu, dass man eben nicht mit Faktencheckerei weitermachen kann. Was soll das alles? Weil die Faktencheckerei bringt überhaupt nichts, weil man nämlich immer Einwände haben kann. Diese ganze Faktencheckerei ist wirklich dumm, weil sie ja immer wieder versucht, Irrtümer beiseite zu räumen. Aber man müsste doch eigentlich umgekehrt hingehen. Die Faktencheckerei ist erst dann interessant, wenn ich eine Hypothese habe, also Irrtum erstmal eingestehe, dann kannst du damit etwas bewirken. Aber wenn du keine Fragen hast, wenn du keine Hypothesen hast, wenn du keine, also wenn du, ne,
Also
dann
worum geht
ist
es dann eigentlich dann Rechthaberei?
Rechthaberei, ganz genau. Da geht es dann nur um blödsinnige Rechthaberei und vor allem, es ist ja auch aussichtslose Rechthaberei, weil diese Rechthaberei und diese Besserwisserei, diese Faktencheckerei, die führt ja eben nicht mehr dazu, dass irgendjemand ausscheidet. Die führt ja nicht jetzt praktisch in Schweigen verfällt, ob der Weisheit dieser Worte, sondern nö, sondern der packt der nächste eine andere Statistik aus. Das ist genau eine sozusagen sich selbst vergiftende Rechthaberei, die überhaupt nichts zu nichts bringt, weil sie sich gegenseitig unaufgefordert belästigen mit irgendwelchen Dingen, die man jederzeit auch anders sehen kann. Und dann ist Irrtumsaufklärung nicht möglich. Also diese ganze Faktenchecke.
Aber ich glaube, das liegt aber auch mit an den Massenmedien, dass das jetzt so.
Ja, natürlich.
Also ich
Diese ganze
meine, im
Faktencheckerei.
wissenschaftlichen System selbst funktioniert das schon, dass das sozusagen, ich sag mal, in Anführungszeichen Leute ausgeladen werden. Also das geht schon. Also es geht schon, dass
Ja,
Wissenschaftler,
nun.
die irgendwie den Pfad der wissenschaftlichen Methode verlassen, also in sozusagen diesen Zirkeln. Also dass die sozusagen innerhalb also der wird da einfach nicht zitiert, der wird nicht eingeladen, fertig.
Ja, das gibt's. Aber das sind Probleme, die sind in der Organisation überall. Also das findest du in der Wissenschaft genauso wie in der Universität, genauso wie in der Partei oder wie im
Ja,
Verein
genau.
oder
Aber da
in jedem
funktioniert, das wollte ich noch
Unternehmen.
sagen, auf der Ebene funktioniert es. Aber gib demjenigen dann Mikro in die Hand, oder lass ihn irgendwo auftreten, dann ist es halt schon wieder vorbei.
Ja,
Dann.
also mit Ausscheiden meine ich, es lässt sich nichts wirksam, also es lässt sich kaum, es lassen sich Personen, man kann Personen Zutritt zum Labor verwehren, ja. Oder man kann Personen Zutritt zu einem Vortragsraum verwehren oder so etwas. Aber damit werden die möglichen Betrachtungsweisen, die damit verbunden sind, die kommen nicht aus der Welt.
Nee.
Weil dann gehen die Leute eben woanders hin. So.
Genau.
Also was ich sagen will, ist diese Faktencheckerei, die da passiert, das ist eigentlich Verhinderung von der Aufklärung. Ne, die verdecken, da werden keine Irrtümer aufgedeckt, sondern massenweise mit jeder Faktencheckerei massenweise noch mehr Irrtümer hergestellt, weil eben so eine Besserwisserei passiert, die sich selbst vergiftet oder die so autoparasitär wirkt. sich praktisch, die fressen den Sinn dessen, was sie da tun, den fressen die gegenseitig auf.
Könnte man sagen, dass dadurch einfach kein positives Wissen mehr hergestellt werden kann?
Genau. Genau. Es wird
zerstört. Das ist so, weil auch wie die Mai das in dem Video beschrieben hat, also die geht von der objektivierbaren Wissenschaft aus. Also was da sozusagen unter den Tisch fällt, sind die ganzen Wissenschaften, die eben kein positives Wissen herstellen können. Wie die sozialen. Also da gibt es ja dann auch nur verschiedene Theorien, die nebeneinander stehen. Und da ist ja sozusagen, wenn sich da die Leute nicht einig werden, dann wird eine neue Schule gegründet. So.
Ja, ja.
Und aber wenn man davon ausgeht, dass jegliches Wissen sich objektivierbar lässt und sozusagen, also ich finde die Unterscheidung zwischen, ja, das ist der Wissenschaftler, der Mensch und das ist die Wissenschaft, das war ja ein bisschen niedlich.
Das ist ja sehr niedlich, schön ausgedrückt.
Ja, das ist ja schön. Ich meine, aber wie soll man es anders machen?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
Aber nochmal, also das heißt, positives Wissen kann mit einer Faktencheckerei nicht mehr produziert werden, insofern, dass positives Wissen ein Weitergehen ermöglicht. Also, dass man sozusagen dann über etwas anderes spricht. Also, wenn man sozusagen, also wenn positives Wissen durch Faktencheckerei möglich wäre, dann würden wir heute nicht mehr die Diskussion führen, ob Homöopathie wirksam ist oder nicht, zum Beispiel. Ganz dann wäre schön, die Diskussion schon längst erledigt, dann würde man sich mit anderen Dingen beschäftigen.
Genau, man könnte das dann einen Wissensfortschritt nennen, ganz genau.
Genau.
Und du siehst es daran, dass es immer wiederholt wird. Ne? Eben diese ständige Wiederholung heißt, es ist keine Wissensaufklärung eigentlich, eine Irrtumsaufklärung eigentlich möglich.
Das ist wie so eine entzündete Wunde, die einfach nicht heilt.
Ja. Ganz genau. Die immer wieder aufgerissen wird. Und zwar immer, die penetriert, also die sozialen Situationen werden immer wieder penetriert mit denselben unhaltbaren Zudringlichkeiten. Nämlich die unhaltbare Zudringlichkeit ist, einer könne es besser wissen. Denn das einfache Argument, das ist nicht, also man kann das Argument beispielsweise, was Homöopathie angeht, kaum formulieren. Das lautet, Homöopathie ist medikalisiertes Placebo. Mhm. Ja, das lässt sich, und das muss auch, das hat auch eine gewisse Notwendigkeit, warum man sozusagen aus dem Placebo ein extra Medikament machen muss. Es hängt ja damit zusammen, das kann man fast nicht argumentieren, dass Homöopathie man muss sich ja fragen, warum ist sie überhaupt möglich? Ja, ob das richtig, ob das wissenschaftlich ist. Natürlich ist das nur Wasser. Aber man muss sich ja fragen, warum funktioniert es denn? Und und dann sagen die dann immer, die Faktenchecker sagen, ja, weil die Menschen unaufgeklärt sind. Oder weil die Menschen leichtgläubig sind. Oder weil die Menschen schmutzig sind. Also weil die Menschen uneinsichtig sind. Ne?
Genau.
Und genau das ist der Irrtum. Der Irrtum, es liegt nicht an den Menschen. Ja, oder dasselbe.
Und es liegt auch nicht an den Wissenschaftlern.
Dasselbe ist ja auch, was Statistiker immer nie begreifen, warum Leute beispielsweise Lotto spielen. Warum spielen die Lotto? Also 140 Millionen. Die Leute müssen dumm sein. Zu einer Anschätzung kommt ja anscheinend. Also warum etwas so Unwahrscheinliches wie ein Lotto gewinnen, das machen sie. Aber was sehr viel wahrscheinlicher ist, also sich, sagen wir beispielsweise, anzustecken, ne, mit Corona irgendwo, ne, das ist sehr viel wahrscheinlicher, aber da tun sie so, als wenn alles ganz ungefährlich wäre. Ne? Die kapieren das einfach nicht, diese Statistiker, die sagen, warum sind die Menschen so dumm? Antwort, die sind nicht so dumm. Das hat mit Dummheit überhaupt nichts zu tun. Das hat damit zu tun, dass du in verschiedenen Situationen über verschiedene Dinge auf verschiedene Weise redest. Und nur damit hat es was zu tun. Also,
auf verschiedene Weisen reden.
Ja, meine Schwiegereltern, ne, die spielen Lotto. Die wissen ganz genau, dass das völlig unwahrscheinlich ist. Aber sie spielen Lotto, das tun sie schon ihr ganzes. Warum? Das ist ein Familiengeschehen. Ne? Nicht nur sie spielen Lotto, sondern auch Schwester und Bruder spielen Lotto. Und ihre eigenen Eltern haben auch schon Lotto gespielt. Und es haben ihre Matthias Großeltern haben auch schon mal gewonnen übrigens. Ihr Großvater hat mal, glaube ich, der hat mal 50.000 D-Mark gewonnen. Ja, der hatte mal.
Ja, dann hört man auch nicht mehr auf.
Und dann fängt das an. Und ich glaube, auch ihre Großeltern haben schon Lotto gespielt und auch Verwandtschaftsspiele, die spielen Lotto, weil sie dann genau darüber reden können. Die wissen ganz genau, dass das völlig unwahrscheinlich ist. Und es ist auch so, aber es ist eben die Beschäftigung damit. Das Gespräch darüber, das bringt sie dazu, Lotto zu spielen und nicht eine Wahrscheinlichkeitsüberlegung, denn die ist klar.
Also ich hatte zum Beispiel den Fall, ich hatte letztens eine Bindehautentzündung so in den Augen und ich war unterwegs, ich war nicht mal zu Hause und es ging mir auf den Keks und ich dachte, okay, ich muss jetzt irgendwas haben, was meine Augen irgendwie ein bisschen beruhigt, weil es hat mich einfach gestört. So. Und dann bin ich in eine Apotheke reinmarschiert und ich bin ja nun nicht in allen Dingen, also ich bin ja nicht medizinisch bewandert, ich bin kein Arzt, ich bin kein Apotheker, nichts so. Und dann bin ich da rein und sage, ja, wie sieht's aus? Ich habe eine Bindehautentzündung, haben Sie irgendwas rezeptfreies? Und sagte, ja, nee, eigentlich sind alle Sachen auf Rezept. Wir haben nur eine Sache hier, Calendula, irgendwas. Und ich dachte nur so, aha, Calendula heißt Ringelblume, Ringelblume ist entzündungshemmend, ja, okay, passt. Und ich habe nicht genau hingeguckt, ich habe es einfach mitgenommen, habe es bezahlt und bin dann wieder raus. Und dann war ich dann im Hotel und dann packe ich das aus und dann lese ich nur außen auf der Verpackung Inhaltsstoffe, ich wollte dann doch wissen, was ist jetzt eigentlich drin, guck, Inhaltsstoffe, bla 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 und sehe nur DIL.D4, also das heißt, also die Lösungs, das war ein homöopathisches Medikament.
Ach so.
Also das war die D4 ist die Bezeichnung für die, jetzt fällt mir das Wort, den Lösungsgrad sozusagen.
Ach so.
Also wie stark das verdünnt, jetzt habe ich es, Verdünnung. So.
Ach so. Ach so.
Und ich denke so, meine Güte, ja, das hier, ja. Ich gehe in die Apotheke und lasse mir ein homöopathisches Medikament aufschmatzen. Und dann war ich sauer auf mich selber und dachte mir, das kann ja wohl nicht sein. Und dann bin ich wieder zurückmarschiert mit dem Zeug und habe gedacht, ich habe erst dann mit Stefan diskutiert, ob man das überhaupt zurückgeben darf und so. Also ich weiß nicht, wie das mit Umtauschrechten in der Apotheke ist, ja. Und dann bin ich da hin und dann habe ich nur gesagt zu der Apothekerin, sie sagt, ja, ihre Kollegin hat leider vergessen mir mitzuteilen, dass das ein homöopathisches Medikament ist. Das möchte ich nicht. Und habe ihr dann, da ist ja nichts drin. Und sie dann nur so, ja, da so kann man das nicht sagen. Ich sage, ja doch.
Ah, siehste, doch. Aha,
also das siehste, ist genau der Punkt. Also natürlich kann man das sagen.
Natürlich kann man das sagen.
Glücklicherweise hat es aber keinen, also sie war dann leicht beschämt. Aber sie hat es mir anstandslos dann erstattet und so.
Ja,
aber
immerhin.
Aber so kann es gehen, verstehst du?
Ja, genau.
Ich hab einfach nicht richtig hingeguckt.
Ja, genau.
Und Stefan sagt nur, ne, du bist auch blöd, da steht groß Veleda drauf, das hättest du doch ahnen müssen. Ich sage, ich habe nicht richtig hingeguckt, ich habe es einfach...
Ja, genau. Ne? Und dann, ne, und genau diese Unvollkommenheit, diese menschliche Unvollkommenheit, diese Leute, die dann sowas machen, die sagen dann, die legen dir das immer zum Nachteil aus, aber ne, diese Unvollkommenheit. Aber in Wirklichkeit gelingt die Wissenschaft deshalb so produktiv, also weil sie nämlich genau diese Unvollkommenheit der Menschen, also diese Ablenkbarkeit, Irritierbarkeit, Manipulierbarkeit und so etwas, das wird eigentlich zum Vorteil ausgelegt. Das ist ja genau das, weshalb Menschen dann so klug sein können. Deshalb sind wir so klug. Wir sind ja nicht nur blöd, sondern wir sind ja auch klug. Und zwar deshalb, weil wir durch Schulung, wir wurden eben nicht in der Schule, also ständig bestraft, sondern du sollst eine Aufgabe erledigen und wenn du daran scheiterst, so ist ja dieser eigentliche Sinn der Pädagogik, du sollst ja eben dafür dann nicht bestraft werden, wenn du an einer Aufgabe scheiterst, sondern der Lehrer sagt, zeigt sich geduldig, sagt, versuch's nochmal. Aha, also denn diese Geduld, ne, die ja, und genau diese Geduld kann man ja dann aufbringen, wenn sozial sozusagen genau diese Unvollkommenheit, wenn die zum Vorteil ausgelegt wird.
Wenn die akzeptiert wird, wenn die
ja, also zum Vorteil heißt im Sinne von, ja, du wirst es schon lernen oder versuch es nochmal, also wenn Geduld mit im Spiel ist, ne? Geduld heißt dann eben, ja, du hast dich geirrt, aber na und? Ne? Wir sind ja nicht am Ende der Welt angekommen, wenn du dich geirrt hast, sondern wir können es ja nochmal versuchen.
Okay, aber jetzt bin ich ein bisschen irritiert, weil du sagst, auf der einen Seite sagst du, naja, wir sind nicht dumm, aber auf der anderen Seite sagst du, naja, wir sind aber klug.
Ja, also wir machen uns dadurch dumm, durch diese ganze Faktencheckerei, diese Rechthaberei, diese Besserwisserei, diese ständige, die Kommunikation, die nichts anderes tun, als ungebetene Belehrung zu erteilen. Dann macht man sich gegenseitig dumm. Und so sehen sie dann auch aus. Also ist ja klar, wenn sozusagen die Menschen sich auf diese Weise auf Dummheit trainieren, dann sehen sie auch dumm aus. So, und das funktioniert ja auch auf der Arbeitsstelle. Die Leute machen sich gegenseitig dumm. Und die Intelligenz aber besteht ja gerade darin, sich nicht dumm zu machen gegenseitig, sondern sich gegenseitig klug zu machen. Mhm. Aber das gelingt ja nicht, indem ich sage, ich bin der Kluge und du nicht, sondern das gelingt, ich bin auch nicht der Klügere. So funktioniert es ja. Und so funktioniert ja dann auch, können ja Pädagogen, die besten Pädagogen sind ja diejenigen, die genau diese Unvollkommenheit den Kindern oder den Heranwachsenden zum Vorteil auslegen. Die können Geduld aufbringen, die können auch ein Vertrauen aufbringen in die Lernfähigkeit der Kinder und so etwas.
Ja.
Und dann werden die auch klüger. Das kann unter Umständen länger dauern. Ich hatte eine Mathelehrerin beispielsweise. Also später dann, als ich auf dem Gymnasium war, die konnte mit einer Geduld jemandem wie mir, der etwas lahm war. Ich war einfach nur Mathematik in der Integralrechnung. Ich war langsam. Ich war langsamer als alle anderen. Ich brauchte zweimal, dreimal. Und die hatte eine Geduld aufgebracht. Ich konnte auf einmal bei der, als ich 16 Jahre, als 17 Jahre alt war, ich konnte Einsen in Mathematik schreiben. Sehr gut. Ich hatte, glaube ich, nur einen Fehler gemacht. Mhm. Ich war knapp an der 1 plus vorbei. Also 1 plus war null Fehler. Ich hatte, glaube ich, einen Fehler gemacht, deshalb kriegte ich keine 1 plus. Ja, weil die genau mit aller Ruhe das erklärt hat, wie man so eine Integral ausrechnet. Mhm. Und ich konnte auch ganz komplizierte Sachen ausrechnen, weil ich wusste nicht, was das soll, wusste ich nicht. Ich wusste nur, wie man sozusagen den Vorgang bearbeitet.
Das Formular ausfüllt.
Genau. So. Ja. Und das hat die mit aller Geduld getan. Da konnte ich, sehr gut, da konnte sogar so ein lahmer Schüler wie ich, der nicht sehr schnell von KP ist in der Mathematik, der konnte gute Noten bekommen. Ja. Mhm. Ja. Ne, das gibt's. Und wir sozusagen, wenn wir uns gegenseitig belästigen mit Dingen, die wir gar nicht wissen wollen, und das machen Lehrer ja auch ganz häufig, ne? Die Schüler werden belästigt mit Dingen, die man wissen will, die zu nichts Nutze sind, die keine Fragen aufwerfen, da wirst du ständig in deinem Lernprozess blockiert. Und diese ganze Faktencheckerei ist genau das. Ne, die Leute blockieren sich und machen sich gegenseitig dumm, indem sie sich Antworten auf Fragen geben, die keiner gestellt hat.
Dumm machen heißt, Sie verhindern, dass drüber nachdenken und lernen, oder wie?
Ja, die Hypothese. Fakten checken ist dann sinnvoll, wenn wir eine Hypothese haben. Wenn wir eine Frage haben, wenn wir ein Rätsel vor Augen haben, wenn wir irgendwas nicht verstehen. Dann sagt, guck mal da, kapierst du das? Da sagst du, nee, kapiere ich auch nicht. Aha. Und jetzt kann man sagen, und jetzt kann man Fakten checken. Das heißt aussortieren. Was eignet sich nicht, womit kann man es erklären? So, denke dir, du kannst, das funktioniert in der Wissenschaft genauso wie im Alltag. Was hatte ich denn neulich für ein Problem? Das würde jetzt zu länger dauern, das jetzt ausführlich zu erzählen. Also wir hatten, ich will nur die Kurzerklärung, wir sind im Sommer sind wir von der Bundesbahn alleine gelassen worden auf dem Bahnsteig. Wir hatten eine Zugbindung abends in Kassel und der Anschlusszug ist einfach abgehauen. Und hat nicht gewartet, sodass wir auf einmal nachts standen in Kassel und kamen nicht mehr weg. Der letzte Zug ist einfach abgehauen. Und dann sind wir mit dem Taxi gefahren und dann musste ich herausfinden, also wir Taxi von Kassel hier runter, das hat 180 Euro gekostet. Und dann musste ich jetzt herausfinden, was ich tun muss, um die Kosten erstattet zu bekommen. Mhm. Ja. Dann bin ich zuerst nach Gießen, habe da so ein Formular, aber dann habe ich gemerkt, ich kriege dieses Formular nicht ausgefüllt, dann musste ich wieder hin und so weiter und so weiter. Also es war ein sehr komplizierter Prozess herauszufinden, also nicht nur dieses Formular zu bekommen, sondern auch wie man das ausfüllen muss und was man da eigentlich reinschreiben muss. Und am Ende bin ich nicht weitergekommen und dann bin ich wieder hin, dann sollte der das für mich ausfüllen, weil es darum ging, dass ich den und so weiter. Also da passiert dann über herausfinden von, also du suchst eigentlich nach einer Ordnung. Mhm. Und da kann es schon sein, dass du dran scheiterst, aber wenn du dann selber geduldig bist und auf Mitmenschen triffst, die auch Geduld aufbringen, dann klappt das. Das hat auch geklappt. Ich habe dann irgendwann dieses Formular dann doch ausgefüllt gekriegt und dann kriegten wir auch das erstattet. Wunderbar. Ne, was da passiert ist eben, schrittweise wird sozusagen die Frage beantwortet, wie geht's? Das geht schrittweise. Und wenn du das dann natürlich häufiger machst, dann ist klar, dann kriegst du Übung und dann weißt du es. Ne? Aber wenn du mit so einer Sache konfrontiert bist, dann stehst du erstmal ja davor. Du weißt ja gar nicht, was du machen sollst. Ne?
Okay, aber was hat das jetzt sozusagen mit Irrtumskommunikation zu tun?
Ja, und ich meine eben, dass wir längst in der Situation sind, dass wir uns eigentlich diese Selbstverblödung, also man müsste Selbstverblödung nennen. Dass wir uns die eigentlich nicht mehr leisten können, aber ich irre mich, denn sie findet ja statt.
Ja, genau.
Und diese Selbstverblödung, diese ganze Faktencheckerei, gerade im Fall jetzt von Corona, wird das ja inflationär betrieben. Ich befinde mich im Irrtum, wenn ich sage, wir können uns das nicht mehr leisten. Es geschieht massenweise überall und es ist ohne, dass man auf die Stopptaste drücken kann. Und ich meine, dass gerade diese ökologische Gesamtsituation, also es ist ja nicht nur. Also mit der Gesamtsituation meine ich, dazu zählt ja nicht nur der Klimawandel, das ist prominent, aber eigentlich ist auch dieses Virus eine ökologische Frage. Das Virus, der Klimawandel, die Vergiftung von Luft und Wasser, diese ganze ökologische Problematik, die wir kennen, das Artensterben, die Überfischung der Meere, und so. Ich bin längst in der Situation, dass ich sagen muss, wir können uns das eigentlich nicht mehr leisten, uns ständig zu verblöden. Also mit dieser Selbstverblödung weiterzumachen.
Ja. Naja, aber es fällt eben auch noch nicht auf, dass diese Form der Aufklärung, also die Herstellung von positives Wissen auf diese Art und Weise nicht fruchtbar ist, also es nicht möglich ist, also weil es eben, ja, wie am Beispiel der Homöopathie halt einfach immer weitergeht.
Genau.
Aber jetzt, okay, aber es hat ja auch was, sage ich mal, mit unserer Alltagserfahrung zu tun. Am Eingangs habe ich ja erwähnt, dass sich in unserer Alltagserfahrung eben Irrtümer leichter aufklären lassen, beziehungsweise eben einfach nicht auffallen, sage ich mal, als etwas, was uns viel beschäftigt. Aber wenn wir auf Social Media unterwegs sind, dann merken wir schon, dass ein Großteil der Kommunikation auf Social Media, gerade wenn es so um diese Meinungskämpfe geht, sich darum dreht, wer hat wie was gemeint, und man unterstellt sich dann ganz schnell irgendwelche Sachen, dass einer das so und nicht anders geschrieben hat, und dann kommen die Leute irgendwann zu dem Punkt, sagen, naja, diskutieren auf Twitter ist eigentlich nicht möglich.
Ja, natürlich nicht, es ist halt dumm. Nicht nur bei Twitter ist es dumm,
sondern überall. Aber das heißt, wir haben auf Twitter schon eine Situation, dass man sagen kann, oder auf Social Media, dass man sagen kann, da ist sozusagen der Irrtum eher die Regel als die Ausnahme.
Absolut.
Weil man eben nicht mehr in einem Kontext miteinander zu tun hat, wo man schon sehr viel weiß übereinander, sondern man weiß eben sehr wenig. Und genau, dann weiß man eben nicht mehr, und deswegen lässt sich mit Ironie auch so schön spielen, weil eben man kann eigentlich fast alles ironisch lesen, was da steht. Und das lässt eben ganz viel Spielraum für Irrtum. Nun, ja. Es war ja die Frage, wenn man aber in so einer Situation ist, dass man eben in der Regel nur mit eher mit Irrtum zu tun hat, wie es uns im Alltäglichen begegnet, wie kann sich in so einer Situation noch eine verlässliche Verbindlichkeit?
Ja, genau. Das geht dann eher so, ne? Genau so geht es eben erstmal nicht. Also das ist ihr Grund, weshalb sie sozusagen selektiv sozusagen bei diesem ganzen Social Media selektiv eben auch der Meinungskampf bevorzugt wird. Warum? Naja, weil der hinterlässt nämlich Indifferenz, der Meinungskampf. Also ist ja egal am Ende, ne? Weil es geht um nichts. Also kann man ja einfach anderer Meinung sein, ne? Das ist völlig egal. Deshalb wird der Meinungskampf und da auch die Eskalationen, die damit verbunden sind, selektiv präferiert. Weil eben die Unverbindlichkeit die Unverbindlichkeit wird aufrechterhalten, wird gesteigert. Und die Unverbindlichkeit ist das Einzige, was da verbindlich funktioniert. Mhm. Und deshalb kann man ja zunächst sagen, ein solches Medium für Kommunikation ist eigentlich nicht geeignet, um Wahrheit herzustellen. Mhm. Das stimmt, das kann man dann sagen. Es ist nicht geeignet, um Wahrheit herzustellen. Das ist keine überraschende Diagnose, sondern diesen Einwand kann man schon durch Massenmedien vorbringen, auch Massenmedien stellen keine Wahrheit her, sondern können eigentlich immer Informationssituationen immer nur verschlechtern. Mhm. Das wird ja in dem Maße auffällig, wie es immer mehr. Darüber hatten wir ja letzte Mal gesprochen. Genau. Eine Masse von Massenmedien, weil immer mehr, und dann wird die Informationssituation immer schlechter. Und geordnet wird das eigentlich nur dadurch, dass im Marktgeschehen dann sich bestimmte Verlage oder Sendeanstalten etablieren. Und die verfolgen dann sozusagen ihr Programmkonzept oder ihre redaktionelle Plattform, und dann weißt du, aha, die Süddeutsche Zeitung schreibt es so und die Bild-Zeitung schreibt es so, dann kennst du das mit der Zeit. Und dann wissen die das voneinander, wie sie sich aus der Berichterstattung verhalten. Mhm. Und dann hast du eigentlich immer nur Wiedererkennungseffekte. Und dann hast du den Eindruck, du seist gut informiert. Mhm. Aber in Wirklichkeit sind es nur die Wiedererkennungseffekte. Naja, und jetzt, wenn wir jetzt zur Social Media, und es sind diese Wiedererkennungseffekte, und dann kann man sagen, und dann könnte man sagen, man sei über Wahrheit informiert. In Wirklichkeit bist du nur über diese Ordnung informiert.
Genau. Aber deswegen habe ich auch den Eindruck, dass wenn man sozusagen dieselben Mechanismen bedient, also auch eine Form der überzeugten Kommunikation betreibt auf Twitter, läuft man eigentlich in genau die gleichen. Also man macht sich eben ansprechbar, das Einzige, was man schafft, ist, man macht sich ansprechbar für Widerspruch.
Genau. Ne, und das, der bleibt dann auch noch, der kommt dann auch und bleibt folgenlos.
Genau, also stellt sich für mich die Frage, wie lässt sich sozusagen eine verlässliche Verbindlichkeit herstellen oder sagen wir mal, oder wie könnte sie sich entwickeln, wenn man nicht erst eine überzeugte Rede anbietet, sozusagen, obwohl man ja nun tatsächlich durch die mit also ich meine, man hat ja trotzdem ja, also starke Überzeugung von irgendwie, wie die Welt funktioniert und ich meine, unser ganzer Podcast ist ja im Prinzip auch eine Form der Darstellung, wie wir uns vorstellen, wie das läuft. So.
Ja, klar. Ja, ja. Aber das ist ja auch nicht so, wie, dass du mit deinen Überzeugungen durch die Welt rennst und sagst, du hängst nicht ein Schild aus dem Fenster oder du malst dir nicht irgendwie ein Schild vor die Brust und hängst da drum, wo deine Überzeugung draufsteht. Das sagt jeder, der mit mir. Ne? Also so ist es ja. Also du hast Überzeugungen, sicher, aber es gibt für dich im Alltag nicht nur wenig besondere Gründe, deine besondere Überzeugung herauszustellen.
Ja.
Es gibt Fälle, wo es dann drauf ankäme. Kann man sich schon vorstellen. Aber im Alltag normalerweise sind deine Überzeugungen
irrelevant, ja.
Meistens. Und auch für dich selber.
Ja, also
nicht nur für andere, sondern auch für dich selber. Weil du sagst, was soll, ne, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe.
Ja, zum Glück.
Ja, klar, sicher.
Also ich meine, wäre schlimm, wenn ich das irgendwie mir einen Stern auf den Arm malt oder so. Also.
Und jetzt ist eben die Frage, wie kann man sozusagen auf der Basis von so einer Irrtumskommunikation Verbindlichkeiten, also wie kann man das beschreiben, dass da Verbindlichkeit, denn Verbindlichkeiten brauchen Verlässlichkeiten, muss man dann auch sagen, ich verlasse mich ja auch. Und jetzt kann man ja nicht einfach sagen, und jetzt kann man so dieses an Beliebigkeit grenzende Spiel von, ach so habe ich es nicht gemeint. Und ne, spätestens dann, wenn man Verbindlichkeiten eingeht, muss dann schon mal Ordnung hergestellt. Und Ordnung heißt dann ja auch erwartbar. Mhm. Ne? Das heißt ja auch Ordnung, ne? Dass erwartbar etwas funktioniert. Und die muss dann ja auch schon sein. Und jetzt ist ja die Frage, das könnte ja eigentlich gar nicht gehen.
Genau, weil in dem Moment, wo ich wieder quasi eine Art Satzung oder einen Vertrag jetzt mal als Formular formuliert erstellen will, muss ich ja schon wieder eine Kommunikation beginnen, die das Ziel hat, die Bedingungen und die Ziele klarzustellen. Und damit bin ich wieder genau in derselben Diskussion, nämlich ich sehe es so, das habe ich vor, das würde ich gerne machen, darauf will ich mich einlassen und dann sagt der andere, ja, wie ist das jetzt genau? Also und er will halt auch genauso berechtigte Interessen und Einwände und so. Also man kann sich eigentlich nicht wieder gegenseitig davon überzeugen, dass man ja auf die und Art und Weise ist in irgendeiner Weise richtig oder eben falsch ist.
Also man kann sozusagen, genau, man kann, das ist im Prinzip das, was du bei den Piraten da gelernt hast, nicht wahr? Sobald sich Gleichgesinnte finden und meinen, wir wollen etwas gemeinsam tun oder wir wollen gemeinsam etwas planen und etwas vorhaben oder etwas durchsetzen, dann geht das ganz schnell in die Hose.
Genau.
Ja, weil sie zuerst eine Satzung an den Anfang stellen. Und ich kann mir eben gut vorstellen, also ein Spiel anzufangen, in dem man eben keine Satzung an den Anfang stellt, beziehungsweise in dem man eben eine Satzung an den Anfang stellt, die undifferenziert bleibt, die ungeklärt bleibt, die auch nicht sehr ausführlich ist. Eine Satzung an den Anfang zu stellen, die eben einfach besagt, Satzung brauchen wir nicht. Ist ja auch ein Satzungsgrundsatz. Ist zwar Selbstwiderspruch, aber es macht nichts. Sondern indem man sozusagen mit dem Selbstwiderspruch arbeitet, und sich doch darauf einlässt, auf den man immer sich einlässt, wenn man in Kommunikation verwickelt ist. Aber jetzt sozusagen durch Social Media können wir die selbstwidersprüchliche Situation, in der du dich befindest, sozusagen uns nicht als zum Nachteil auslegen lassen, weil du ja niemanden überzeugen musst. Sondern die Frage könnte ja stellen, du bist in einen Selbstwiderspruch verwickelt. Und das heißt eigentlich nur, ein anderer Ausdruck dafür ist, du bist immer mit daran beteiligt, die blinden Flecke der Kommunikation mit selber herzustellen. Und die überschaust du eben nicht. Deshalb heißt es ja blinde Flecke. Also der Selbstwiderspruch, in dem du dich befindest, ist nichts anderes als die Tatsache, dass du nicht alles bemerken kannst, worüber du redest.
Mhm.
Ne? Genau. Also, ne, es gibt dann die Karikatur, ne, dieses Schreien, ich schrei dich nicht an. Ne? Wenn ich dich anschreie mit den Worten, ich schrei dich nicht an.
Ja.
Das kann ja funktionieren. Logisch gesehen ist es ja, ne, ich schreie das, indem ich, ne, Oder dieser schöne Satz, Scheiße sagt man nicht. Ne? Ist ja völlig selbstwidersprüchlich, weil ja in selben Augenblick Scheiße gesagt wird. Deshalb funktioniert das ja auch mit diesem Antirassismus nicht. Ne? Neger sagt man nicht, man sagt es ja doch.
Ja, genau.
Deshalb funktioniert das ja alles gar nicht mit diesem Mohrenkopf. Man soll jetzt nicht mehr Mohrenkopf sagen oder so. Ne? Aber dann wird berichtet, dass nicht mehr Mohrenkopf gesagt wird.
Ja, aber was mir halt auffällt, ist bei so einer Form, dass es oft dabei bleibt, dass sozusagen dieser Widerspruch vornehmlich entdeckt wird. Und dann bleibt es dabei. Also so.
Ja, man könnte eben die, auch hier jetzt genau diese pädagogische Maßnahme ergreifen und sagen, dieser Selbstwiderspruch, den ich an dir feststellen kann, an dir oder mit dir oder durch dich oder wie auch immer man das formulieren möchte, nicht zum Nachteil auszulegen. Sondern ich könnte sagen, dein Selbstwiderspruch informiert darüber, dass du unglaubwürdig oder nicht überzeugend handelst, ja. Aber das muss ja nicht weder dein Nachteil noch meiner sein.
Okay, also das heißt, man kann die persuasive Kommunikation aufrechterhalten, in der man also eine Rede formuliert, die dafür argumentiert, dass persuasive Kommunikation nichts mehr bringt.
Ja, genau. Das ist ja genau das, was der Peter Schwede festgestellt hat. Ne? Also Peter Schwede hat ja genau den Selbstwiderspruch nur festgestellt. Ne? Mhm. Der hat festgestellt, ihr versucht Überzeugung darüber herzustellen, dass die überzeugte Rede blödsinnig geworden ist oder sowas. Ne? Oder genau. Unhaltbar geworden. Ja, hat er ja auch recht, stimmt ja auch. Mhm. Aber dann begeht er eben genau den normalen Fehler. Er müsse uns jetzt darüber informieren. Das müssten wir doch jetzt begreifen. So,
ja, ja, genau.
Das begreifen wir beide nicht, weil wir sagen, nee, also er sich ungebeten einmischt, wieder mit Belehrung. Er macht es ja genau, ne?
Ja,
er
meint
jetzt, als wenn dich und mich das jetzt ganz dringend informieren müssten, dass er sozusagen unseren blinden Fleck aufgedeckt hat. Das muss uns nicht ganz dringend informieren. Das kann uns genauso gut egal sein. Ne? Interessant wäre nun aber, weil er genau das macht, was immer tut, den Leuten sozusagen ihre Widersprüche zum Nachteil auszulegen. Mhm. Aber was könnte man machen, zum Vorteil auslegen? Warum? Weil es ja nicht darauf ankommt, jetzt genau diesen Widerspruch aufzudecken oder diesen Irrtum aufzudecken, oder diese mangelnde Logik aufzudecken, im Sinne von, damit wir die Reinheit des Gedankens retten können, sagen, nö, man könnte ja sagen, mich interessiert nicht, dass du dich irrst, sondern, und dich dann darauf aufmerksam zu machen, sondern die Folgen des Irrtums. Und vielleicht könnte man den umdrehen und sagen, naja, man könnte ja was draus lernen. Also, dass man auf die Folgen achtet, die es hat, wenn die Kommunikation weitergeht. Also, Irrtumskommunikation als die Frage nach der Folgen zu stellen. Also nicht, was die Frage, wir sind dran trainiert, immer die Frage zu beantworten, was ist rückwirkend passiert. Also im Sinne, ne, deshalb kommen wir ja so leicht zu Rechtfertigungssituationen. Also
aber du hast doch das und das gesagt.
Genau, ja. Ne, dass wir versuchen sozusagen das Zurückliegende zu ordnen. Und dann kommen wir ganz schnell in Situationen, wo wir anfangen uns zu rechtfertigen. Ich habe aber gesagt und dann habe ich das gemacht und das habe ich nicht gemacht, zurückliegend. Ne? Und in solchen Rechtfertigungssituationen befragt man sozusagen die Vergangenheit. Wir könnten aber wenn wir aber sozusagen Social Media betreiben und eigentlich gar nicht mehr in einer Rechtfertigungssituation sind, weil es sind ja alles unbestellte und unverlangte Manuskripte, die da massenweise verschickt werden, ja, also Mitteilungen, ne, das ist ja alles überflüssig, dann könnte man danach fragen, was sind denn die Folgen? Und dann könnte ich über das, was du gesagt oder getan hast, ganz anders reden, weil nämlich du es dir egal sein lassen kannst, was du denn gesagt hast. Du könntest sagen, es kommt nicht drauf an, was ich gesagt habe, sondern es kommt vielleicht darauf an, was die anderen gehört haben. Und dann kann mir das egal sein. Das ist übrigens der Grund, weshalb der Peter Schwede das nicht versteht, wenn wir ihn sozusagen einfach nicht ernst nehmen. Ne? Weil wir müssen das nicht. Ne? Mhm. Man muss es einfach nicht ernst nehmen. Und jetzt ist die Frage, wie kann man daraus eine Intelligenz?
Ja, aber man muss uns ja eben auch nicht ernst nehmen. Also das ja, muss man halt ja, dazu sagen.
Natürlich nicht, natürlich, klar.
Genau.
Ganz genau. Richtig, so und jetzt, wie kann man, genau, richtig. Und jetzt ist die Frage, wie kann man sozusagen das als Ressource nutzen, um Irrtümer aufzudecken, und das kann man machen, indem man ganz bewusst versucht, welche herzustellen. Beziehungsweise, indem man es zulässt. Ne? Indem man es zulässt und das lehne ich eben.
Irrtümer aufklären, indem man sie zulässt.
Ja.
Und nicht auf sie hinweist.
Genau, indem du das geht nämlich, indem du sozusagen nicht einfach nur, indem du selber Bedingungen stellst. Also unter der Bedingung das. Also du sprichst einen Satz und ich frage nicht danach, stimmt das, was du sagst, sondern ich nehme an, wenn es so ist, was dann?
Ja, genau.
Was dann? So, ne, und also auf die Folgen zu sprechen zu kommen.
Ja, das ist genau wie mit der Macht. Also nehmen wir mal an, ich hätte Macht. Was wären dann, oder hätte Waffen oder so, was wären sie dann? Also dann weiterzugehen und zu sagen, ja, aber dann Ja, so.
Ja? Also das ist eben, das ist eine reine Übungssache. Also wir sind ja deshalb sozusagen in dieses Gegenlicht verwickelt und gefangen, ja, weil wir sozusagen ein Trainingspensum absolvieren, das wir sehr gut können. Und wir sozusagen immer das, wir immer nur trainieren, was wir schon können. Das trainieren wir schon unser ganzes Leben. Ich nenne es Rechtfertigungshandeln eigentlich. Rechtfertigungshandeln, das kommt durch.
Aber mir kommt es manchmal so vor, indem man sich dann so zum Beispiel mit solchen Sachen beschäftigt, wie jetzt mit dem Rieger-Interview oder auch mit dieser, auch mit diesem YouTube-Video von der Mai oder wie die heißt, dass wir da auch wieder nur ins Gegenlicht starren. Und uns da. Ja. Also ich meine, aber ich frage mich halt.
Ja.
Ist das etwas, was man vermeiden sollte?
Nee,
oder?
Sondern zugeben.
Zugeben.
Genau, zugeben. Also, dass man das eben nicht vermeiden muss, sondern gib es doch einfach zu. Und das bedeutet eigentlich nur, wir sind in einer hilflosen Situation, wenn du so willst.
Ja.
Das kann man so nennen. Wir sind hilflos, wir sind rettungsbedürftig. Aber das muss dann auch jemand schaffen. Und das ist nicht einfach so, dass wir das einfach herstellen können. Also, ja. Man könnte sagen, wir sind in einer Situation, genau, wenn wir so etwas zugeben, dass wir eigentlich auch erstmal nur ins Gegenlicht starren. Wenn man so etwas zugibt, dann bist du informierbar. Wenn es jemandem gelingt, überraschend irgendwie sich in die Kommunikation einzumischen oder irgendetwas zu kommentieren, dann kommt das überrascht, dann bist du sozusagen eher dazu in der Lage, dich der Überraschung oder dem überraschenden Ereignis oder dem überraschenden, der überraschenden Folgewirkungen drauf zu achten. Ja, und das ist ja genau das, was sozusagen die Intelligenz von Social Media wäre. Die Intelligenz von Social Media wäre sozusagen, die überraschende Folgewirkung zu provozieren.
Okay.
Und die kannst du nur provozieren, weil du ja nichts tun kannst, um sie herzustellen.
Genau, ich kann ja niemanden davon überzeugen, mir zu schreiben und, genau. Keine Ahnung, irgendwas. Ja, genau. Ich weiß ja noch nicht mal, ich könnte ja noch nicht mal formulieren, wenn mich einer denn retten wollte, was er denn tun müsste.
Das ja, genau. Weiß ich ja halt gar nicht. Genau. Ja, genau, richtig. Du würdest es einfach nur den anderen überlassen. Genau. Wir sind sozusagen, ne, du kennst diesen Cartoon, den habe ich schon ein paar Mal geschickt, ne, wo zwei, einer steht auf so einer einsamen Insel und winkt und sagt, Boat, Boat, help, ne? Mhm. Und im zweiten Bild kommt ein Boot, der ist auch alleine und der winkt ein Schiffbrüchiger zur Insel zurück und sagt, Land, help, help, ne? Also der eine braucht ein Boot, um wegzukommen und der andere braucht Land, um anzukommen. Und sie können sich gegenseitig nicht helfen, das ist ja klar, egal. Du kennst diesen Cartoon, ne?
Ja, ja.
Ja. Beides sind Schiffbrüchige. Und wenn sie dann zusammenfinden, sind sie keinen Millimeter weitergekommen. Oder eben doch. Das muss man, aber dann eben was anderes als das, wonach sie zunächst gesucht haben.
Und ja, genau.
Ich kann mir vorstellen, dass Social Media eine solche Möglichkeit ist, aber dann muss man eben Spiele anfangen. Spiele. Und das schönste, das beste Beispiel, was bisher gelungen ist, das bisher am intelligentesten ausgenutzt ist, das war mal dieser Raumregister. Das war, glaube ich, das ist, glaube ich, schon 2-3 Jahre. Das muss doch schon 3 Jahre her. Ich glaube, 3 Jahre muss das her sein. Ja. Vielleicht erzählen wir kurz, was ihm gelungen ist. Hat er darüber schon mal berichtet?
Weiß ich nicht.
Weiß ich nicht. Dann berichten wir nochmal darüber. Es war ihm wunderbar gelungen. Also, was war passiert? Ich war damals, es muss 2016, 2017 gewesen sein. Ich war den Michael in Hamburg besucht. Ich glaube, wir haben schon mal darüber erzählt. Ich habe den also in Hamburg besucht. Wir haben da zusammen in seinem Raum gesessen. Wir haben Wein getrunken. Oder haben wir über ein Buch gesprochen von Stefan Seidel. Dieses Buch, Form der Unruhe. Und er gab mir dieses Buch und sagte, ich leihe es dir, gibst es mir wieder zurück. Ich sagte, in Ordnung. Und da habe ich das Buch eingesteckt. Und dann hatten wir, als ich dann wieder zu Hause war, ich hatte es auch gelesen, wir hatten zu derselben Zeit irgendeinen Podcast miteinander. Ich weiß gar nicht mehr, worüber wir da im Einzelnen gesprochen haben. Ich habe mit ihm Podcast gemacht. Jedenfalls passierte ungefähr, schon vorher, weiß ich nicht, aber mindestens gleichzeitig und auch danach, war nun so, dass irgendjemand einen von Michael einen Klon, bei Twitter einen Klon-Account betrieben hat. Der hat also sozusagen seinen Twitter-Namen genommen und hat an @Luke.ii hat da, glaube ich, ein I weggenommen. Also zum Schluss, ne? Der hatte sozusagen nur in anderer Schreibweise, also ein I weniger. Profilbild und so weiter, auch das gleiche Dingens genommen und hat also einen Klon-Account. Hat sich aber ganz unverdächtig verhalten. Ich habe das festgestellt, dass es zwei sind. Ich habe nun so naiv, wie ich war und warum soll ich auch nicht so naiv bleiben, gedacht, das ist der Michael, der hat einfach einen zweiten, der betreibt seinen Account zweimal, wenn man so will. Und ich dachte eben auch, naja, mein Gedanke war, dass ich immer auch zutraue, so etwas zu tun.
Ja, also, genau.
So, also, und er hat sich auch völlig unverdächtig verhalten. Ich habe dann auch mit diesem Account dann auch mal direkt Messages ausgetauscht und ich war immer im Glauben. Ich kommuniziere da mit dem Michael. Habe ich immer geglaubt. Und auch deshalb, weil der Michael sich selbst über diesen Account nicht beschwert hatte. Also es war nicht so, der hat sich das auch gefallen lassen. Und da ich dachte, naja, wenn der sich das gefallen lässt, dann ist es dasselbe. Ganz naiv. So, und nun ist zwar passiert, dass ich auf einmal von diesem Account, also die Mitteilung bekam, und ich glaubte eben, diese Mitteilung kam von Michael. Ich sollte jemandem eben dieses Buch schicken. Und das habe ich dann, mit der Adresse stand dabei in Hamburg, ich sollte jemandem dieses Buch schicken. Und das habe ich dann getan. Weil,
warum auch nicht?
Warum auch nicht? Ich hatte ja dieses Buch und ich hatte keinen Grund, mich darüber zu wundern, weil der Michael hat mir dieses Buch gegeben. Und nur er konnte wissen, dass ich dieses Buch habe. Nur er konnte das wissen. Und wenn er dann sagt, ich soll eben dieses Buch einem anderen schicken, dann habe ich keinen Grund gesehen, es nicht zu tun.
Ne? Und dann hat sich irgendwann herausgestellt,
es war jemand anders. Es war nämlich genau der Empfänger dieses Buches, der hat nämlich genau.
Aber warum
da
ist das
mich,
jetzt?
Ja, weil ich mich ja gefragt habe, woher weiß der das eigentlich? Woher weiß der, dass ich dieses Buch habe? Das kann der doch gar nicht wissen. Ich habe zu Michael gesagt, es kann eigentlich nur einer von uns beiden diesen Clone-Account betrieben haben. Denn woher weiß ein anderer, dass ich dieses Buch habe? Das kann keiner wissen. Da nur du das wissen kannst, musst du diesen Clone-Account betrieben haben. Und er sagte, nee, nee. So, und dann kam Michael mit der Lösung, mit der mutmaßlichen Lösung. Die Lösung war, es kann vielleicht sein, dass wir in einem Podcast mal darüber gesprochen haben, dass ich dieses Buch ihm ausgeliehen habe. Und wir haben einen Zuhörer gehabt, der hat genau darauf geachtet. Und der hat nun was gemacht. Der hat sich also nun mit diesem Clone-Account an mich gewendet, hat mich im Irrtum gelassen darüber, dass er jemand anders ist. Und ich habe nun dieses Buch ihm selber geschickt. Er hat mir dann auch seine Adresse genannt. Also er hat sozusagen, wenn er so will, seine Visitenkarte hinterlassen. Und ich habe ihm dieses Buch geschickt. Und erst später fand ich das heraus. Das kann doch gar nicht sein. Ich war so erstaunt darüber, dass dem das gelungen ist, uns auf diese Weise übers Ohr zu hauen. Er hat sozusagen diesen Betrug, wenn du so willst. Mhm. Er hat die Irrtumsmöglichkeit ausgenutzt, aber er hat uns das nicht zum Nachteil ausgelegt, sondern er hat uns natürlich an die Nase herumgeführt, sicher, aber doch auf eine sehr hübsche Art und Weise. Und zwar deshalb, weil er ja selber auch eine Adresse hinterlassen hat schließlich und also eine Visitenkarte hinterlassen. Also das ist wie der Troll, der nicht nur einen Streich spielen will, sondern der auch noch sagen will, schau mal, wenn du noch was von mir willst, hier ist meine Adresse. Also wo ich dachte, guck mal, was da gelungen ist, der hat sozusagen diese Selbsttäuschungsbereitschaft, die sowohl bei Michael
als auch bei... Und das ist insofern harmlos, als dass das Buch nicht viel wert war.
Sozusagen. Ja, das und vor allem, weil er ja auch nichts getan hat, das ist vielleicht nicht einmal, sondern ich habe ja auch mit ihm gechattet, er hat ja auch nicht beleidigt, er hat ja auch nicht Hass betrieben, er hat uns ja schonend behandelt, wenn er so will. Er hat also alles unterlassen, um den Michael und mich gegen ihn aufzubringen. Nur der Michael hat mir dann später erzählt, später ging es ihm dann doch auf den Wecker und dann hat er auch noch einen Trick gefunden, wie er ihn los wird, also diesen Clone-Account. Das hat er mir mal erzählt, ich habe genau vergessen, wie er es gemacht hat. Jedenfalls, er hat zunächst alles unterlassen, um uns gegen ihn aufzubringen. Mhm. Und aus diesem Grunde hat er sich ja, er hat Zutrauen ermöglicht. Zutrauen ermöglicht, indem er sozusagen zwar
aber eine Täuschung... Aber was ist da jetzt das Besondere dran?
Ja, er hat sozusagen die Irrtumsbereitschaft, also die Täuschungsbereitschaft, die hat er ausgenutzt, um etwas zu demonstrieren. Und zwar eine Methode, auf die er selber dann keinen Einfluss hat. Er kann dann zwar versuchen, die Täuschung herbeizuführen, aber er ist auf das Mitwachen von Michael und mir angewiesen und da bist du ja auf zwei angewiesen. Und dann hat er auch noch die Probe wagen wollen, wie gut klappt es denn, und hat dann sich an mich gewendet, um zu gucken, bin ich bereit, wie weit die Täuschung, meine Selbsttäuschung, wie weit die geht, bin ich auch bereit, ihm das Buch zu schicken? Und dazu war ich bereit. Und wahrscheinlich dürfte er sich hinterher genauso darüber gewundert haben, dass das geklappt hat. Und dann nenne ich das, ist ein Information Expert System gelungen. Da wurde sozusagen die Täuschungsbereitschaft, die Irrtum, die verworrene Situation, die ist gelungen, mal den Leuten zum Vorteil auszulegen. Und guck mal, das kann klappen. Also etwas zu bestellen, in dem Fall ein Buch, das hätte nicht klappen müssen. Ne? Also er hat ein Buch ergaunert, wenn du so willst.
Ja.
Er hat ein Buch ergaudert, aber man hat ganz deutlich den Eindruck, er hat es auf eine ganz schöne Art und Weise gemacht, die es zulässig macht, sozusagen sich über das Geschehen zu wundern. Und das klappt nicht, wenn du sozusagen mit Boshaftigkeit oder wenn du mit betrügerischer Absicht oder wenn du mit Beleidigungen oder so etwas hantierst, weil dann wird immer die Irrtumssituation gleich wieder zugedeckt, weil man sich ja rechtfertigt für seine Situation.
Ja.
Hier in dem Fall ist aber passiert, dass er die Irrtumssituation aufdecken konnte und jetzt auf einmal kann man die Selbsttäuschung zugeben, man kann jetzt also auch wirklich sich fragen, wieso kann ich so dumm sein? wieso kann ich eigentlich antworten? Ja, wieso, ne? Und er fragt sich das wahrscheinlich auch. Er hat sich wahrscheinlich damals gefragt, wieso klappt das eigentlich? Und wenn er, ich glaube nicht, dass er weder mich umhält.
Nee.
Glaube ich jedenfalls nicht. Das war nichts erkennbar. Das war nicht seine Absicht. Das war nicht also seine Absicht, jemanden vorzuführen oder so, sondern tatsächlich ein Information Expert System zu ermöglichen, das eine Methode zu finden, die sich von etwas abhängig macht, dass du mit keinem Mittel durch die Methode selber kontrollieren kannst, nämlich den Zufall des Gelingens. Nur der Zufall des Gelingens, also in dem Fall also ein Buch bestellen, das dir nicht gehört, zu ergaunern auf diese Weise. Das ist ein gelungenes Information Expert System. Die Folge, und das finde ich das Interessante daran, dass es Folgefragen aufwirft. Und Folge.
Welche Folgefragen?
Ja, Folgefragen. Also, wie kann das eigentlich gelingen? Also, das ist das Schöne daran, dass es Versachlichung ermöglicht. Versachlichung heißt also, dass man zugibt, ne?
Ja, aber mir fehlt jetzt noch so ein bisschen das kann man, also sozusagen das Fazit, was kann man daraus lernen?
Ja, was kann man da, ja eben solche Information Expert Systems aufwendiger zu gestalten.
Aufwendiger?
Ja, aufwendiger, also folgenreicher. Ja, hier ist es eben gelungen, es ist folgenreich, aber eben doch relativ folgenarm, weil eben nur, ja, sozusagen auf schöne Weise.
Es ist auch zu Ende, also es ist sozusagen abgeschlossen. Ja. Und es ist nicht wiederholbar in der Art und Weise.
Einfach nicht, aber solche Information Expert Systems aufwendiger zu gestalten. Ne, also das heißt sozusagen Kommunikation von etwas abhängig auf der Basis deiner eigenen Handlungsmöglichkeiten nicht erreichen kannst. Also Zufall. Das, was alles man Zufall klar. nennt.
Darüber muss ich noch mal nachdenken, Klaus. Und wir sind auch schon am Ende.
Ja, für heute erstmal.
Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Ja, okay. Tschüss.